wenn ich das jetzt als Bauer anschaue, dann denke ich mir, aha, da kommt jetzt, also wenn ich jetzt das jetzt so frech sagen darf,
sag
die studierte Frau Doktor aus der Stadt und erklärt uns, wie wir jetzt unsere Landwirtschaft machen müssen.
In der Landwirtschaft mache ich mir am wenigsten Sorgen, dass wir okay. Die Ziele erreichen. Die Dringlichkeit ist eigentlich von niemandem bestritten worden, dass es die Renaturierung braucht.
Also da ist uns ja eine Welle, man kann schon fast sagen, Richtung Hass manchmal entgegengeschlagen.
Es war brutale Falschinformation. Also da wurde ja von Enteignung gesprochen. Mhm,
genau.
Und wir müssen unsere Häuser abreißen. Und ja, ich war selber sehr verzweifelt über diese aufgeheizte Stimmung. Der Natur geht es in vielen Bereichen einfach gar nicht gut. Jeder weiß, dass die Insekten schon dramatisch abnehmen. Ungefähr die Hälfte unserer häufigsten Feldvögel verschwunden. Renaturierung gehört mitgedacht in allen Bebauungsplänen. Ich glaube, dass es nicht nur eine Frage ist, ob Grüne und Landwirtschaft, sondern welchen Stellenwert hat Landwirtschaft in der Gesellschaft insgesamt? Es gibt extrem engagierte Bäuerinnen und Bauern, ja. Dass die Bewirtschafter in der Landwirtschaft auch von ihren Erträgen, von den Produkten leben können. Mhm. Und da sind wir schon ein Stück weit davon entfernt. Die Vorbehalte aus der Landwirtschaft, die kann ich schon nachvollziehen, weil man sagt, jetzt haben wir noch was Neues, mehr Unterstützung für die Landwirtschaft, auch für die Mehrarbeit. Das muss die Zukunft der Landwirtschaft sein, dass sie in Übereinstimmung mit der Belastbarkeit der Natur möglich ist und dass man davon leben kann. Und da ist in Österreich, sind wir perfekt aufgestellt. Wir haben einen hohen Bioanteil. Zu sitzen und zu sagen, die Landwirte sollen das jetzt alles retten und ich habe meinen Rasenroboter vielleicht im Garten laufen. Wenn wir wollen, dass es ein gesamtgesellschaftliches Anliegen wird, zu sagen, der Natur soll es wieder besser gehen, dann braucht es auch eine Unterstützung von allen. Und das heißt, darüber reden und auch sich einig sein, dass es nicht nur einige wenige richten müssen, sondern dass das schon uns alle betrifft.
Herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format dieses Mal. Und zwar heißt es Durch die grüne Brille. Das sind Sachverhalte, die uns alle betreffen im Alltag, aus grüner Perspektive betrachtet werden. Nicht unbedingt mit dem erhobenen Zeigefinger, mit dem berühmten, sondern Sichtweisen darstellen, Positionen klären und irgendwie die Kommunikation in dem Fall auch verbessern. Für das erste Gespräch haben wir die Latte gleich sehr hoch gelegt. Und zwar geht es um das Thema Renaturierung. Das EU-Gesetz, das haben viele schon gehört. Und ich habe mir einen besonderen Gast gleich eingeladen für die erste Folge. Ich könnte mir eigentlich keinen besseren dazu vorstellen, wie die Astrid Rössler. Herzlich willkommen, Astrid Rössler.
Danke, Reinhard, für die Einladung. Spannendes Format und spannendes Thema gleich zum Einstieg.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da heute noch rauskommen wird. Ich werde kurz abschneiden. Die Astrid kennen, glaube ich, die allermeisten von euch. Dennoch gehe ich die Stationen, die politischen und die beruflichen, kurz durch. Sie war lange Jahre bei der juristischen Mitarbeiterin bei der Landesumweltanwaltschaft in Salzburg, dann auch im Landtag als Landtagsabgeordnete, dann auch in der Landesregierung und immer wieder kommt das Thema Umwelt- und Naturschutz vor. Bis Ende 2024 war sie dann 5 Jahre im Nationalrat, auch wieder als grüne Umweltsprecherin. Also ich glaube, das sind Beweise genug quasi, dass die Astrid prädestiniert ist für dieses Thema. Und sie war mit dabei, und damit steigen wir gleich ins Thema, wie die Leonore diese schon fast geschichtsträchtige Entscheidung getroffen hat, unsere ehemalige Umweltministerin, dem Renaturierungsgesetz zuzustimmen auf EU-Ebene. Astrid, darum gleich die erste Frage an dich. Wie ist es dir damit gegangen oder wie hast du die Situation erlebt, mit dem ganzen Drumherum und dem Wirbel, der da gleichzeitig entstanden ist?
Es wird eine kleine heiße Frage als Einstieg. Es war wirklich sehr, sehr viel diskutiert und die Dringlichkeit ist eigentlich von niemandem bestritten worden, dass es die Renaturierung braucht, aber halt die politische Debatte war so aufgeheizt, was ich extrem schade gefunden habe, weil es ja unser gemeinsames Anliegen sein soll, dass wir sagen, wie entwickeln sich unsere Lebensgrundlagen? Und intakte Natur ist nicht nur für Ernährung wichtig, sondern natürlich für alle anderen, für Klimaschutz, gesunde Böden, gesunde Luft, alles kommt aus der Natur. Und genau darüber sollte man sich ja einig sein. Mhm. Dass dann die Entscheidung zugunsten des Renaturierungsgesetzes ausgefallen ist, da haben wir sehr gebankt und waren auch extrem erleichtert darüber. Mhm. Und Europaweit war es viel beachtet, denn Österreich hat den Ausschlag gegeben.
Ja.
Und wäre das nicht gelungen, dann würden wir jetzt mit leeren Händen dastehen. Und das wäre für die Umwelt und für die Natur ganz schlimm.
Mhm. Warum glaubst du, hat in dem Fall der Koalitionspartner, die ÖVP, so stark dagegen gewettert, muss man fast sagen? Also ich komme aus dem Dorf und aus dem bäuerlichen Umfeld. Also da ist uns eine Welle, man kann schon fast sagen, Richtung Hass manchmal entgegengeschlagen, weil die, also bei uns sagt man, die Bauern richtig aufgehust worden sind, ist mein Eindruck. Und nicht unbedingt nur mit sachlichen Informationen, sondern mit Sachen, die ja tatsächlich gar nicht gestimmt haben.
Es war brutale Falschinformation.
Ja.
Und sehr einseitig und erwiesenermaßen Fehlinformation. Also da wurde ja von Enteignung gesprochen.
Genau.
Wir müssen unsere Häuser abreißen. Und ich halte das für ziemlich verantwortungslos, was da von der ÖVP damals auch vom Zaun gebrochen wurde, ganz bewusst. Und ich verstehe auch nicht, warum die Vertreter der Landwirtschaft auf das eingestiegen sind. Denn in Wahrheit sind wir alle Verbündete und angewiesen auf die Natur. Und wer ist noch mehr angewiesen auf intakte Natur als gerade die Bewirtschafter, die Bäuerinnen, die Bauern, die jeden Tag am Feld stehen und die Wiesen mähen und erkennen, wenn wir keine Bestäuber haben, dann gibt es kein Gemüse und fertig. Also wir sind da sehr... Ja, ich war selber sehr verzweifelt über diese aufgeheizte Stimmung und hoffe, ich glaube schon, dass jetzt seit einem Jahr das etwas ruhiger geworden ist. Jetzt geht es ums Umsetzen und jetzt geht es darum, dass es auch abgegolten wird, was jetzt an Mehraufwand tatsächlich
ist. Genau, dazu kommen wir auch später noch.
Genau.
Also ich glaube, man kann schon sagen, du wirst meinen, das war eine gute Entscheidung von der Umweltministerin, das hast du jetzt eh sehr deutlich durchklingen lassen.
Überglücklich, kann ich sagen,
ja. Ja, das ist noch schöner gesagt. Kannst du vielleicht einmal grob umreißen, worum es eigentlich bei dem ganzen Gesetz geht? Und das war jetzt auch ein bisschen in der Vorbereitung mein Fehler, dass ich mich ganz stark auf die Landwirtschaft nur konzentriere, obwohl es andere Bereiche sehr wohl betrifft.
Das war tatsächlich der Fokus so sehr auf der Landwirtschaft und in Wahrheit geht es ja beim Renaturierungsgesetz um viel mehr. Das Ziel ist, dass wir erkennen müssen, der Natur geht es in vielen Bereichen einfach gar nicht gut. Der Zustand von bestimmten Lebensräumen ist schlecht und es kommen neue Herausforderungen. Es kommen die Hochwässer, es kommen die Veränderungen, Hitzephasen, Trockenphasen, Klimawandel. Das alles beeinträchtigt auch noch, ist auch ein Stressfaktor für die Natur. Und jetzt sagt das Renaturierungsgesetz, wir müssen hinschauen und wir müssen dort was verbessern, wo es der Natur schlecht geht. Und da gibt es ja genügend Indikatoren. Jeder weiß, dass die Insekten schon dramatisch abnehmen.
Das glaube ich.
In anderen Bereichen, Amphibien, die Feuchtlebensräume sind sehr, sehr stark bedroht. Singvögel haben sich verändert in den letzten 30 Jahren. Mhm. Ist ungefähr die Hälfte unserer häufigsten Feldvögel verschwunden. Mhm. Also wer sieht nur einen Kiebitz, wer sieht nur einen Stieglitz, wer erkennt die auch noch? Das sind ja alles Alarmsignale. Und jetzt sagt man, unter Schutzstellen reicht nicht. Wir müssen auch wieder aktiv was verbessern. Und das ist eines der Hauptziele. Und da gibt es 7 quasi Säulen. Vielleicht nennen wir die dann noch.
Ja, aber bitte gern.
Also es fängt an mit allgemein, wir wollen bis 2030, wollen wir 20% der Landfläche, Wasser gehört auch dazu, dann wieder verbessern, sodass die einen guten Zustand haben. Und diesen Rahmen gibt das Renaturierungsgesetz vor. Mhm. Also es sind grobe Ziele, aber wie das umgesetzt wird und wie viel zu tun ist, machen die Mitgliedstaaten selber. Also es ist ein sehr freier Rahmen.
Das wäre eine Frage für mich gewesen, weil es immer heißt, die böse EU, das haben wir eh schon irgendwie intus, dass uns die alles überstülpt.
Aber die EU sind wir ja alle. Also die Mitgliedsländer haben sich darauf verständigt. Das ist also ein gemeinsamer Beschluss gewesen. Mhm. Und das ist schon wichtig, dass das übereinstimmend ist.
Und jetzt liegt es aber daran, an Österreich das für Österreich zu adaptieren und auszuarbeiten,
oder? Genau, da gibt es eben allgemeine Ziele, dann für Schutzgebiete, da fängt man mit den bestehenden Natura 2000 Gebieten an und schaut, wo gibt es Nachbesserungsbedarf. Dann ein ganz wesentlicher Bereich, der viel zu wenig in der Öffentlichkeit bisher bewusst war, sind städtische Siedlungsgebiete, also Siedlungsgebiete generell, dörflich, kleiner, größer, aber auch besonders Städte, weil wir dort auf die Grünräume schauen müssen. Mhm. Städte nehmen zwar nur ungefähr 1/5 der Fläche in der EU ein, aber das ist uns nicht bewusst, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in städtischen Siedlungsräumen lebt. Also wie dort ob es dort einen Park gibt, ob es dort Baumüberschirmung gibt, ob es dort öffentliche Grünflächen gibt, auch zur Naherholung und auch gegen die Hitze in der Stadt.
Ja,
das ist extrem. Also das ist auch ein Ziel, dann Bäume pflanzen und unsere Flüsse wieder etwas verbessern. Ungefähr die Hälfte unserer Fließgewässer ist in gar keinem so guten Zustand, nicht vom Wasser, die Wasserqualität ist gut, aber oft sind die Ufer hart verbaut, es gibt Querbauwerke, es fehlt die Anbindung an Auenlandschaften, also da gibt es auch. Und dann erst, jetzt haben wir schon fünf, und dann kommen die landwirtschaftlichen Flächen und dann kommt der Wald. Und natürlich, die können ja auch angeschaut. Und deshalb, diese sieben Bereiche umfasst das Renaturierungsgesetz, ganz kurz.
Ja, aber es ist schon mal super, weil also mein Fokus war total, wie gesagt, auf der Landwirtschaft. Deswegen ist ja kurz zu hören, dass es wesentlich andere Bereiche auch betrifft. Ich rede mal von meinem Umfeld, aber im Gewerbegebiet zum Beispiel, in kleinen Dörfern, wo ich herkomme, gäbe es auch genug Möglichkeiten. Also wenn man da schaut, wo fast jeder Quadratmeter zu asphaltiert wird und wie lange überhaupt keine Vögel jetzt bei der Firma gehabt haben, jetzt langsam kriegen wir ein bisschen was her. Also man kann, es ist jetzt nicht nur auf Städte bezogen, würde ich sagen, sondern jeder kann in seinem Umfeld oder sollte in seinem Umfeld was machen.
Renaturierung gehört mitgedacht in allen Bebauungsplänen, weil viele Städte haben ihre Bebauungspläne schon angepasst und sagen, nicht alles versiegeln, versickerungsfähige Flächen zum Parken. Wenn du durchs Land fährst, es gibt so brutal viele Parkplätze, die im Sommer glühen von der Hitze.
Ja,
und dann stehen zwei kleine Bäume und schau, wo sie die Leute hinstellen. Sie stellen sie immer in den Mini-Schatten vom Parkplatz, weil jeder sucht den Schatten natürlich.
Die stehen dann oft noch so kleine Kugelbäume, die auch nicht wachsen, weil sie keine Erden haben.
Ja, das weißt du, da bist du der Experte, leidest du wahrscheinlich.
Mit den Bäumen mit. Ja. Ich würde gerne trotzdem noch mal ein bisschen auf die Landwirtschaft kommen, weil eigentlich die Idee zu diesem Gespräch ist mir deswegen gekommen, weil wir in Bündorf demnächst eine Veranstaltung haben. Und zwar, das wirf ich jetzt kurz ein, am 13. November um 19 Uhr gibt es eine Diskussionsveranstaltung beim Karlwirt, Gasthaus Taverne in Bündorf, zu eben diesem Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass das stimmungsvoll wird. Jedenfalls wird es nicht fad, kann ich mir vorstellen. Und da wird es halt tendenziell wahrscheinlich eher um Landwirtschaft gehen. Deswegen nochmal ein bisschen zurück zur Landwirtschaft. Vielleicht mit etwas Kritischem. Den Grünen wird ja öfters einmal nachgesagt, dass sie so mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Und in dem Fall, also ich habe mir es ganz ehrlich gesagt sogar selber ein bisschen gedacht bei der Einladung, wenn ich das jetzt als Bauer anschaue, dann denke ich mir, da kommt jetzt, also wenn ich jetzt das jetzt so frech sagen darf, die studierte Frau Doktor aus der Stadt und erklärt uns, wie wir jetzt unsere Landwirtschaft machen müssen. Du hast das eh schon so mehrmals angedeutet und gesagt, dass Landwirtschaft und Natur ja unmittelbar zusammenhängt und das nicht nur unsere aller Grundlage ist, sondern deren Wirtschaftsgrundlage jetzt auch noch dazu. Warum tun wir uns jetzt so schwer als Grüne mit der Landwirtschaft irgendwie sie besser zu verbinden? Was ist da der Grund, glaubst du?
Ich glaube, dass es nicht nur eine Frage ist, ob Grüne und Landwirtschaft, sondern welchen Stellenwert hat Landwirtschaft in der Gesellschaft insgesamt? Und ich glaube, da haben wir auch einen Verbesserungsbedarf.
Ja.
Also die Landwirtschaft ist ja auch nicht ein...
Ja.
Es ist so wie die Politik ist auch sehr vielschichtig
und die Landwirtschaft
und die Wirtschaft ist auch viel. Es gibt extrem engagierte Bäuerinnen und Bauern, die super Projekte machen. Die bei letzten Veranstaltungen wieder, die machen die alten Obstsorten, die also Heckenpflanzungen, Brache, Kräuter, alles haben diversifizierte Produktion und leben dafür und sind begeistert. Und die sagen, sie sind froh, dass sie jetzt endlich Unterstützung für ihre Bewirtschaftung bekommen mit dem Renaturierungsgesetz, das nämlich sagt, ganz ausdrücklich in der Renaturierungsverordnung steht drinnen, das Ziel ist, eine existenzsichernde Landwirtschaft zu ermöglichen. Das heißt, dass man davon auch leben kann, dass die Bewirtschafter in der Landwirtschaft auch von ihren Erträgen, von den Produkten leben können. Mm-mm. Und da sind wir schon ein Stück weit davon entfernt.
Also ich glaube, es wird immer schwerer, sagen wir
so. Die Vorbehalte aus der Landwirtschaft, die kann ich schon nachvollziehen, weil man sagt, jetzt haben wir noch was Neues.
Ja.
es klingt, als wäre jetzt da eine neue Verpflichtung oder Bürde für die Bewirtschafter. In Wahrheit sollte man es ja umdrehen und sagen, Gott sei Dank erkennen wir, wir können auch die Böden nicht über die Verhältnisse bewirtschaften. Und darum gibt es ja abgestufte verschiedene landwirtschaftliche Modelle. Aber es gibt halt auch die, und das sind oft die kleineren Betriebe, die wirklich
das ist schon schwer dann.
In Steillagen dann bewirtschaften und sagen, jetzt kriegen wir noch was Neues. Und das gehört aufgelöst und mehr Unterstützung für die Landwirtschaft, auch für die Mehrarbeit. Und sagen, das muss die Zukunft der Landwirtschaft sein, dass sie in Übereinstimmung mit der Belastbarkeit der Natur möglich ist und dass man davon leben kann. Und die industrielle Landwirtschaft, die nur auf Ertrag ist, da sind die Bauern ja auch Getriebene und haben einen hohen Maschineneinsatz und einen hohen Düngereinsatz und die Kosten, die damit verbunden sind. Und wenn man dann sagt, was kosten die Produkte im Supermarkt, dann ist man oft auch schockiert. Also wie schlecht es abgegolten wird. Und wenn man, ich kriege auch mit, dass die Verträge mit den großen Ketten für die Bewirtschafter, also dass es dann Kommissionsverkauf im Gemüse gibt, ist eigentlich ein Skandal.
Ja, weil du gerade gesagt hast, dass das so empfunden werden könnte, dass jetzt wieder was drüber gestülpt wird, zusätzliche Arbeit. Ich habe mir irgendwo das Stichwort Bürokratiemonster notiert. Gibt es da schon grobe Ideen, wie sowas ausschauen kann?
Ja, also die Idee ist natürlich jetzt nicht, dass wir Berge von Formularen dahinter produzieren, sondern es werden Ziele vorgegeben und die Mitgliedsländer haben ja zum Teil auch schon sehr gute Modelle, wie sie das umsetzen. Und da ist in Österreich, sind wir perfekt aufgestellt. Wir haben einen hohen Bioanteil, den höchsten in der EU.
Wenn ich da kurz unterbrechen darf, weil wir im Vorgespräch über Öpol geredet haben, das wird ja da reinfließen.
Genau. Und das Öpol-Programm ist perfekt. Also wenn wir Öpol fortführen und idealerweise noch, also auch attraktiver noch machen und schauen, dass bei Öpol möglichst viele sich anschließen, dann erreichen wir auch die Ziele. Also in der Landwirtschaft mache ich mir am wenigsten Sorgen, dass wir die Ziele erreichen. Das ist jetzt einmal für die nächsten Jahre ist das ziemlich gut aufgestellt. Und eher müssen wir schauen, dass wir in anderen Bereichen, also und das vergisst man ja, wie schaut es aus mit den Fließgewässern, wie schaut es aus mit der städtischen Begrünung. Und da muss man schon auch so ehrlich sein. Und ich habe das auch vielleicht zu wenig im Blick gehabt, dass auch sämtliche Privatgärten ihren Beitrag leisten. Also zu sitzen und zu sagen, die Landwirte sollen das jetzt alles retten und ich habe meinen Rasenroboter vielleicht im Garten laufen, das geht nicht. Also jeder muss sich selber auch bei der Nase nehmen.
Sogar Dünger- und Pestizideinsatz ist im Hausgarten im Verhältnis viel höher als auf der landwirtschaftlichen Flächen, habe ich mal gelesen. Ja. Okay, das Thema, wie das für Österreich ausschauen sollte, da habe ich mir noch notiert, was du vielleicht selbst kritisch an dem Gesetz siehst. Gibt es da irgendwelche Punkte?
Naja, in der Umsetzung natürlich ist Österreich einerseits als kleineres Land mit diesen föderalen Strukturen, das ist ein bisschen aufwendig. Und ich glaube auch, dass es da auch nicht alle Fachbereiche, das ist jetzt derzeit in Arbeitsgruppen, und erst in den nächsten Tagen findet in Salzburg wieder eine Konferenz statt, wo man auch jetzt über die Arbeiten in Siedlungsgebieten auch einmal die Zwischenergebnisse vorstellt. Was es dann noch braucht, ist natürlich ein öffentliches Gespräch. Wenn wir wollen, dass es ein gesamtgesellschaftliches Anliegen wird, zu sagen, der Natur soll es wieder besser gehen, wir wollen nicht, dass die Singvögel komplett verschwinden, wir wollen nicht, dass der letzte Frosch auch noch irgendwo verschwindet, dann braucht es auch eine Unterstützung von allen. Und das heißt, darüber reden und auch sich einig sein, dass es nicht nur einige wenige richten müssen, sondern dass das schon uns alle betrifft.
Ja. Du hast mir jetzt noch ein Stichwort gegeben, das ich vorher schon im Kopf gehabt habe, aber dann wieder vergessen, weil das auch sehr oft kommt, speziell heute auch wieder aus der Landwirtschaft, aber es gibt wahrscheinlich für andere Bereiche genauso, die Finanzierung. Also gibt es da ich nehme mal an, da wird es ein EU-Budget auch geben dafür, plus nationale Gelder,
oder wie also schaut das aus? Das Öpol-Programm ist ein gutes Beispiel dafür, wie EU-Gelder und natürlich auch eigene Budgetmittel gut dafür eingesetzt werden. Aber es gibt ja auch aus anderen Bereichen schon Modelle. Die Naturschutzabgabe für den Rohstoffabbau, die geht üblicherweise immer direkt dann auch in Verbesserungsmaßnahmen im Naturschutz. Ah. Das ist eine Landesmaterie.
Schottergruben oder sowas auch.
Genau, Rohstoffabbau. Und Die Frage ist, ob man das nicht auch für Landschaftsverbrauch auch in gewisser Weise in Schutzgebieten oder so adaptieren kann. Mhm. Dass wir sagen, dort, wo Landschaft verbraucht wird, und wir haben ja immer noch im Hinterkopf das große Problem, dass unser Bodenverbrauch zu hoch ist. Mhm. Und der Bodenverbrauch geht immer zu Lasten vom Grünland, ganz selten von Waldflächen. Mhm. Und das erklärt auch, warum der Feldvogelindex so schlecht ist. Wir verlieren alle Feldvögel. Und die Vögel, die im Wald leben, sind nicht so stark zurückgegangen. Mhm. Das Forstgesetz ist sehr stark und das Forstgesetz hat zum Beispiel auch Ersatzzahlungen, wenn ich keine Aufforstung machen kann. Mhm. Und diese Modelle für den Verbrauch, an denen allenfalls auch weiterarbeiten. Das wäre eine Lösung, wie man Gelder mit dazu bekommt für den Verbrauch, dass der Landschaftsverbrauch auch einen Preis bekommt.
Ja, das ist so selbstverständlich, das nutzt man einfach.
Verbraucht, ja, hat allenfalls einen Riesengewinn mit der Umwidmung von Grünland in Bauland.
Ja.
Also nur den Nutzen zu haben und gleichzeitig geht uns aber die landwirtschaftliche Fläche verloren.
Das müsste also auch eine gute Schnittmenge zum Beispiel zwischen Grün und dann kann Landwirtschaft
ich
was, sein.
Und wir brauchen einen Flächenpool, dass wir sagen, wenn wir dort im Siedlungsgebiet was erweitern wollen, gibt es wo andere Brachflächen, die ich dafür praktisch abtauschen kann. Ja. Und Entsiegelung, weil jeder kennt Parkflächen, Asphaltflächen, die seit vielen Jahren einfach vergammeln und leer stehen. Mhm. Das wäre natürlich ein Potenzial auch zum Entsiegeln. Mhm. Und so ein Flächenpool, wo man sagt, wo kann man solche Projekte auch fördern, das wäre auch ein wichtiger Teil davon.
Mhm. Okay, vielen Dank. Also ich weiß jetzt zumindest schon wesentlich mehr über das Renaturierungsgesetz als vorher. Ich würde dann langsam aber sicher zum Ende kommen, wenn wir schon bei 20 Minuten angelangt sind. Ja. Vielleicht noch abschließend, wenn du einen Wunsch frei hättest, wie das Renaturierungsgesetz dann tatsächlich umgesetzt wurde in Österreich, sagen wir mal in 5 bis 10 Jahren, wie könnte das ausschauen?
Mit dem Gesetz ist eine ganz wichtige Weichenstellung passiert und jetzt ist es auch kein kurzfristiges Programm. Wir müssen jetzt diese Ziele, die vorgegeben sind, gemeinsam verfolgen, von den Bäumepflanzen und die städtischen Bebauungspläne mehr auf die Anforderungen gegen Hitze im Sommer, gegen Trockenheit und so ausrichten. Die Landwirtschaft, also ich möchte in 5 Jahren sehen, dass an allen diesen Zielen gearbeitet wird und dass man das auch spürt bis hinein in die Gemeinden. Ich halte es für ganz ein wichtiges Thema auf der kommunalen Ebene. Mhm. Die Gemeinden machen einen Bebauungsplan. Die Gemeinden entscheiden, der nächste Supermarktparkplatz hat der eine gescheite Bepflanzung und hat einen sickerfähigen Boden oder ist alles zu asphaltiert, dass es nur so glüht in der Sonne.
Ja.
Also das möchte ich sehen und merken und das auch allgemein, dass die Menschen nachdenken, was mache ich aus meinem Garten? Auch ein kleiner Garten kann was für die Artenvielfalt machen und muss nicht einfach nur Rasen sein. Also Freude und Begeisterung auch für das Thema möchte ich spüren in diesen kommenden Jahren.
Ja, dann hängen wir jetzt vielleicht noch einen Wunsch an, dass man die Landwirtschaft gut mit ins Boot bringt und dass die ein Verständnis dafür entwickeln, dass das für sie ist und für eine Lebens- und Arbeitsgrundlage.
Ja, und hin und wieder auch einmal Danke sagen für das, was die Bauern auch leisten. Und beim Hof einkaufen und nicht alles nur vielleicht Billigware schauen, sondern da die Möglichkeit nutzen, die man selber hat.
Ja, super, Astrid. Also ich sage herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns ein bisschen in das Thema eingeführt hast. Und vielleicht treffen wir uns ja in 5 bis 10 Jahren nochmal und schauen, was daraus
geworden ist.
Vielen Dank.
Ja, danke auch für die spannenden Fragen.
Ja, gerne.
Die uns alle sehr bewegen.